Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in unseren jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Zuhörer und willkommen zu einer weiteren Folge Beyond Sports. In dieser Episode geht es um die Sportart Squash, was sicher viele von euch schon einmal selbst gespielt haben. Squash ist eine Rückschlagsportart, die mit zwei Spielern in einem Squashcourt gespielt wird. Ziel des Spiels ist es, den Ball so zu schlagen, dass der Gegner ihn nicht mehr erreichen kann, bevor er zum zweiten Mal den Boden berührt. Squash ist eines der wenigen Rückschlagspiele, bei dem die Gegner das Spielfeld gemeinsam nutzen und die Seitenwände in das Spiel einbezogen werden.
Um mehr über diesen Sport zu erfahren, haben wir den mehrmaligen deutschen Vizemeister Valentin Rapp zu uns in den Podcast geholt. Seit ein paar Jahren ist er fester Bestandteil der Herren-Nationalmannschaft und spielt regelmäßig auf internationalen Turnieren mit. Aktuell ist er auf Position 136 der Rangliste und wie er es in die Top 100 schaffen möchte, was den Reiz dieses Sports ausmacht und wie seine Chance auf eine Olympiateilnahme 2028 stehen, das und noch vieles mehr haben wir mit ihm im Podcast besprochen. Bleibt am besten dran und genießt jetzt die Folge mit Valentin.
Servus Valentin, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hi, servus.
Ja, lieber Valentin, für dich wartet jetzt das Fragensäckchen. Da du ja hier bei uns im Studio zu Gast bist, darfst du persönlich reingreifen und dir eine Frage rausziehen.
Bin gespannt. Oh, ja, nur eins, oder?
Ja.
Ich lese mal laut vor.
Ja.
Wenn du ein eigenes Sportteam gründen könntest, welchen Namen würdest du wählen?
Oh, ich liebe diese Frage.
Oh, das ist, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, mal eins zu gründen und so mir das vorzustellen, aber über den Namen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, oder?
Aber es wäre wahrscheinlich in der Squash-Richtung ein Team, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
Wenn ich ein Squash-Team hätte jetzt, wahrscheinlich irgendwas mit einem Tier.
Ja.
Ein Verein, die heißen Panthers zum Beispiel, Panther oder sowas, oder Tigers, fände ich jetzt irgendwie cool. Ist natürlich immer die Frage, welchen Bezug hat es, wo spielt es oder sowas.
Ja.
Oder, ich finde es natürlich auch immer cool, wenn das Team so heißt, zum Beispiel wie irgendwie verbunden von dem Ort oder jetzt von dem Squash Center zum Beispiel einen Namen. Aber ja, cool wäre es auf jeden Fall Tiernamen. Große, gefährliche Tiere, Raubtiere eher.
Aber wäre dann der Begriff Squash in den Namen drin oder würdest du den Squash-Namen rauslassen?
Doch,
ja.
Würde ich schon.
Also Squash Tigers.
Squash Tigers, gibt's sogar, ja.
Gibt's sogar?
Bucknang.
Ah, okay.
Oder die Rapp Tigers.
Die Rapp Tigers.
Nee, auf jeden Fall nicht meinen eigenen Namen. Also, nee,
ja.
Das nicht. Aber das, ja, Squash Tigers, Panthers.
Cool.
Sowas. Ja, das wäre cool.
Cool, dann hast du die erste Challenge hier im Podcast erfolgreich bestanden. Wir hatten mal jemanden zu Gast, der bis zum Ende warten musste, um die Frage zu beantworten, weil er nachdenken musste.
Liebe Grüße an Christian Böhnke an der Stelle.
Ja, dann starten wir mal rein. Also mit 12 Jahren hat dein Vater dich ja zum Squash gebracht. Wie oft hast du dich mittlerweile bei ihm bedankt dafür?
Ja, ich habe nicht mitgezählt, aber oft. Also ja, er sagt es mir eigentlich öfters. Und erinnert mich öfters dran wahrscheinlich, als ich mich selber bedanke.
Und holt sich die Lorbeeren ab.
Ja, ich glaube, der ist am Anfang, wo ich angefangen habe, das ist eine schöne Zeit und eine coole Erinnerung, dass man quasi von null anfängt und wie stetig nach oben ging und die Zeit von früher so ein bisschen nostalgisch. Deswegen war es, ja, ja, reden wir da oft drüber eigentlich. Und es sind auf jeden Fall über die alten Zeiten. Ist schön. Und ich bin da sehr dankbar und hab, ich glaube, das weiß er auch.
Schön. Hast du davor noch einen anderen Sport ausgeübt, bevor du zum Squash gegangen bist? Oder war es straight Squash und nichts anderes?
Ja, ich habe, glaube ich, mit 4 habe ich Fußball angefangen, wie die meisten Jungs. Hab die ganze Zeit Fußball gespielt, so gut wie jeden Tag auf den Fußballplatz gegangen. Und mein Vater, der spielt ja schon seit 45 Jahren ungefähr Squash. Und der hat mich natürlich immer gefragt, ob ich nicht mal mitgehe. Und ich habe, nee, ich spiele Fußball. Aber dann habe ich ihm einmal versprochen, mitzugehen. Und dann bin ich zum Squash gekommen. Habe ich gesagt, okay, morgen gehe ich ins Training.
Ja.
Ich fange an. Und dann war Fußball auf einmal Nebensache.
Es ist immer außergewöhnlich, wenn Leute dann wirklich sagen, hey, nee, Fußball ist es doch nicht. Ich gehe in eine andere Sportart. Weil ja Fußball so ein Anziehungsmagnet ist ja für viele Kinder und viele sagen so, ja, ich gehe zum Fußball oder die Eltern sagen, ich gehe zum Fußball. Dein Vater hat es ja andersrum gemacht, ne? Du warst beim Fußball und dein Vater hat gesagt, geh zum Squash, ne? Das ist ja schon eine besondere Ausgangssituation.
Ja, ich meine, der ist natürlich auch ein begeisterter Squasher durch und durch, immer noch. Also auch wenn er, sagen wir mal, seine Knie nicht mehr die besten sind, ein bisschen übergewichtig, über 70, spielt er, das ist der einzige Sport, den er macht. Der wollte es mir immer zeigen, dass ich es zumindest ausprobiere. Und ich wollte es nicht mal ausprobieren damals. Und dann ausschlaggebend war wahrscheinlich so, was Fußball so interessant macht, der Teamaspekt, hat es mir da aber gefallen beim Squash. Ah, ich bin für mich alleine verantwortlich. Und ob ich jetzt verliere, dann liegt es an mir. Und wenn ich gewinne, dann liegt es an mir. Und nicht an den anderen. Und das gab mir so ein Feedback. Zudem ist der Sport halt auch mit viel Action verbunden. Deswegen, das hat mich dann fasziniert. Und dann war ich da voll dabei. Voll
cool. Gestiegen. Spielst du ab und zu nochmal gegen deinen Vater?
Nicht wirklich. Also, ich komme aus Tettnang, ist bei Friedrichshafen, Bodensee-Gegend. Und wenn ich mal dort bin, dann trainieren wir auch. Ab und zu mal, also wenn es dazu kommt und wenn wir Zeit haben und dann trainieren wir und klar, dann gibt es eine Übung, wo ich halt quasi nur einen Ball spielen darf und der darf zum Beispiel nicht die Glaswand berühren und dann zählen wir auch und dann spielen wir quasi gegeneinander, aber das ist mehr Training.
Ja. Okay. Ja, coole Geschichte zum Start.
Jetzt stell dir mal vor, Daniel und ich stehen das erste Mal auf dem Squash Court. Welche Regeln und Besonderheiten müssen wir denn kennen, bevor es überhaupt losgeht?
Also wenn es wirklich ganz neu ist für euch, natürlich die Regeln, wo darf der Ball hin? Der darf einmal aufspringen oder Volley gespielt werden. Wenn man im Weg steht, gibt es eine Let-Regel, wo man dann aufhört zu spielen und dann kriegst du entweder eine Wiederholung oder sogar einen Punkt. Das würde ich am Anfang auf jeden Fall erklären und ja, ich würde einfach mal gar nichts Technisches sagen, sondern einfach mal drauf losspielen und dann ergibt sich das alles.
Squash ist ja aus mehreren Gründen besonders. Also zum einen wegen der Glaswand, zum anderen wegen der bespielbaren Seitenwände und weil es eines der wenigen Rückschlagspiele ist, bei dem die Gegner das ganze Spielfeld gemeinsam nutzen. Was macht deiner Ansicht nach den Reiz dieses Spiels am meisten aus?
Definitiv zusammen den Court teilen. Jetzt zum Beispiel bei den anderen Rückschlagsportarten, du spielst Tischtennis, du spielst Badminton, Paddel, Tennis, egal. Du siehst immer deinen Gegner vor dir. Also das heißt, du hast quasi alles im Blick. Beim Squash ist es manchmal so, wenn du vorne bist, dann musst du ja den Ball anschauen, der vor dir ist, aber dein Gegner steht hinter dir. Das heißt, es ist schwieriger, die Übersicht zu behalten, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, gerade das, was ich erklärt habe mit der Let-Regel, macht es zum einen kompliziert, gerade auch, ja, wenn zum Beispiel der Schiedsrichter hat es nicht leicht, weil das natürlich auch Auslegungssache ist mit der Regel, aber auch interessant, was, wie die Bewegung und wann gibt es Behinderungen und sowas. Und ist ein bisschen, sollte natürlich nicht sein, aber manchmal kommt es auch zum, sagen wir mal, ein bisschen körperbetonten Spiel.
Das heißt, es ist gar nicht so einfach auch zu antizipieren, wo ist der Gegner jetzt genau, wenn er zum Beispiel einen kurzen Stopp macht und dann gehst du quasi vor, dann weißt du gar nicht genau, wo steht er hinter dir, oder?
Ja, passiert oft, öfters. Also das ist Gefühlssache, sagen wir mal, oder Erfahrung. Du weißt, wenn er den Ball spielt, wie er sich vielleicht bewegt, oder das macht natürlich jeder Spieler, hat so seine Eigenheiten, wohin er läuft oder welche Muster er in seinem Spiel verfolgt. Vor allem, wenn man halt unter Druck ist und unter Stress vorne sich strecken muss, dann ist es gar nicht so einfach. Vor allem, dann ist man auch limitiert mit seinen Optionen, weil du darfst natürlich nicht den Ball auf dich zurückspielen. Dann ist es halt Punkt für den Gegner. Ja.
Und was hat es dann genau mit dem Ball auf sich? Also aus welchem Material ist bei euch der Ball? Weil wenn man diesen ja erst warm spielen muss, damit er seine Sprungkraft bekommt, das sind wir schon wieder bei der nächsten Besonderheit, die Squash ausmacht.
Ja, ist aus Gummi. Und ja, der muss halt warm gespielt werden. Dann erhöht sich da drin der Druck und springt dann einfach besser. Das macht es sehr interessant. Also jeder Court ist zum Beispiel anders. Und dann, wenn die Temperatur spielt, dann halt auch eine maßgebliche Rolle. Also wenn es kalt ist, sagen wir mal, vor allem manchmal werden Glascourts draußen, bei großen Events draußen aufgebaut. Sagen wir mal, in Ägypten ist warm genug, aber sagen wir mal, woanders ist es halt vielleicht abends ein bisschen frischer. Dementsprechend wird das Spiel auch komplett anders.
Und merkst du das dann auch bei dir im Spiel? Also, dass er dann, je länger das Spiel dauert, der Ball dann irgendwie anders hüpft?
Ja, auf jeden Fall. Also, bestes Beispiel, zum Warmspielen, man brezelt auf das Ding drauf, man spielt den warm, der glüht quasi, der springt wie ein Flummi, sagen wir mal. Also, sagt man, das natürlich springt nicht wie ein Flummi. Aber, und dann spielt man. Und zum Beispiel am ersten Satz, Satzpause, man geht rein, haut vielleicht 2-3 Mal drauf und dann ist der Ball kalt, also kälter. Und da muss man sich halt drauf einstellen und vielleicht seine Taktik dann umändern. Ja.
Aber ich würde gerne trotzdem nochmal eine Sache ansprechen, die du gerade erwähnt hast, dass Squash manchmal auch draußen gespielt wird, weil das wusste ich zum Beispiel gar nicht. War mir nicht bewusst, dass es da auch manchmal so Events gibt, wo es draußen stattfindet. Was war so das verrückteste oder atemberaubendste Event, bei dem du persönlich teilgenommen hast?
Es gibt viele coole Events und als Veranstalter kann man einen Glascourt, also den kann man überall hinstellen eigentlich. Also zum Beispiel das klassische, also Ägypten ist halt das Squashland Nummer 1, das sind die besten, und zum Beispiel vor den Pyramiden gibt's, da siehst du Bilder, war ich leider noch nie, aber sieht man Bilder mit den Pyramiden im Hintergrund, das sieht immer sehr cool aus. New York zum Beispiel an dem Grand Central Station, quasi am Hauptbahnhof, mittendrin ist ein Glascourt und ein Turnier. Hongkong am Hafen, San Francisco auch.
Mega, ja, cool.
Wo ich jetzt gespielt, das sind natürlich alles Orte, da habe ich nur, das sind die ganz großen Turniere.
Genau, die eigentliche Frage musst du jetzt noch beantworten.
Ja. Ich würde sagen, ich habe mal in China gespielt, die haben gesagt, ja, Kleinstadt, 2 Millionen Einwohner. Das war es interessant, weil bei uns Glascourt, die meisten sind Wand und hinten vielleicht Glas. Es gibt auch welche, wo komplett gar kein Glas haben, also hinten auch zu, wo man gar nicht, nur von oben reinschauen kann. Und Glascourt, was Spezielles ist, und da sind wir hingekommen, die haben einfach keine normalen Courts gehabt, nur 3 Glascourts. Die haben gesagt, Glascourt dort ist ganz easy und eigentlich billiger als so ein Steincourt. Waren wir überrascht. Und der war auch am Hauptplatz vor so einem vor so einem Tempel. Also vor so richtig so chinesischem Tempelanlage, sagen wir es jetzt mal, und Hauptplatz, und das war sehr cool. Vor allem mittags hat es ziemlich gewindet beim Einspielen und das hat man auch gemerkt. Also war das cool. War wahrscheinlich so, was mir jetzt spontan einfällt.
Ja.
die interessanteste Location.
Das heißt, alle vier Wände aus Glas, durchsichtig,
ja.
Und du spielst vor einem chinesischen Tempel, aha, und hast nur oben praktisch eine Öffnung.
Ja, oben war offen und halt die Leuchten sind ja halt oben, aber eigentlich ist oben offen auch, ja.
Ah, richtig cool.
Und weißer Ball dann.
Ja,
das, ja.
Ja, gehen wir mal wieder ein bisschen zurück zum Squash allgemein. Also da gibt es ja auch verschiedene Schlagarten, zum Beispiel Cross oder den Stop. Kannst du da so ein bisschen uns die verschiedenen Schlagarten genauer erläutern?
Klar kann ich das. Es gibt Vorhand, Rückhand. Also das kennen die meisten ja vom anderen Schlägersportarten. Ja, du platzierst dich eigentlich immer in der Mitte, am T, sagt man. Das sind so von die Linien auf dem Boden, sind nur für einen Aufschlag, aber das ist quasi so eine Hilfestellung, da wo sich quasi die Querlinie und die Mittellinie treffen. Das sieht aus wie ein T und das ist so die beste Position im Squash. Das heißt, und als Rechtshänder sagt man jetzt mal, wenn man dort ist, alles was links oder hauptsächlich alles was links gespielt wird, wird Rückhand gespielt, alles was rechts ist, Vorhandgebiet. Also da wird selten irgendwie ein Ball umlaufen oder so, wie es vielleicht im Tennis der Fall ist. Ja, als Linkshänder ist es natürlich andersrum. Mhm. Ja. Und die verschiedenen Bälle, sagen wir mal, der klassische Schlag ist Longline. Der geht am besten an der Wand entlang nach hinten. Also auf jeden Fall hinter die Querlinie oder sogar hinter die Aufschlagbox. Da sind noch zwei Boxen. Wer jetzt einen Squashcourt schon mal gesehen hat, der weiß es. Hinter die Aufschlagbox ist so das Ziel von einem guten Longline. Und beim Cross, da wechselst du einfach die Seite. Also der eine ist gerade, der andere quer auf die andere Seite. Ähnliches Ziel hinter die Aufschlagbox oder so. Das ist so der Schlag. Dann gibt es das gleiche noch als Lob, gerader Lob oder Crosslob. Das ist einfach. Definition ist, Ball geht, hat eine Flugkurve über der Auslinie. Also der ist quasi hoch und geht über den Gegenspieler drüber. Ohne, dass er jetzt Maus ist, aber so darf er höher fliegen als, mhm, sagen wir mal, die Auslinie. Dann gibt es Stoppbälle. Stoppbälle ist ein kurzer Ball. Gerader Stopp, Crossstopp. Würde ich jetzt mal sagen, eine oder der risikoreichste Schlag, weil natürlich bei einem Longline machst du eigentlich keinen Fehler. Weil du spielst den nicht knapp übers Tin, also das Brett unten, sondern du willst ja, dass der Ball nach hinten geht. Deswegen visierst du ihn so auf Aufschlaglinie oder drüber an, damit er nach hinten geht. Was natürlich, wenn man es einigermaßen trifft, macht man da eigentlich selten einen Fehler, irgendwie, mhm, dass man jetzt ins Ausspielt oder so. Eher noch beim Lob. Und beim Stopp versucht man den halt knapp übers Tin zu spielen. Deswegen ist mehr Risiko, aber natürlich auch eine größere Chance, einen Punkt zu machen. Mhm. Weil der, oder eine gute Position zu kriegen, weil der Ball halt so kurz abfällt, ja.
Ganz kurz vielleicht für unsere Zuhörer, was genau ist das Tin?
Achso, ja, das Tin ist wie das Netz beim Badminton oder beim Tischtennis oder beim Tennis. Das ist unten ein Brett, also so, ja, Tin, so ein Blech. Mhm.
Das heißt, man hört es auch, wenn der Ball dagegen kommt.
Ne? Ja. Also es gibt verschiedene Tins, manche hört man es nicht so gut, manche, also manchmal gibt es schon Diskussionen, war er jetzt tief oder war er nicht. Manchmal hört es sich komisch an, aber es sieht gut aus. Manchmal genau andersrum, das ist manchmal unklar, aber eigentlich sieht man es normalerweise immer. Und das ist ein Fehler, wenn das berührt.
Und wie macht ein Valentin Rapp jetzt während dem Spiel seine Punkte?
Auf einen Fehler vom Gegner warten? Nee, das funktioniert meistens schlecht. Nee, es sind manchmal direkte Punkte, sagen wir mal, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt von hinten irgendeinen Ball, aber eher selten, dass es manchmal direkte Punkte gibt, ja. Aber irgendwann, man spielt nach hinten viel, irgendwann gibt es sich eine gute Situation oder der andere spielt ihn vorne hin und dann zieht man den zum Beispiel hart flach übers Tin oder man spielt einen Stopp. Oder Bose, das habe ich noch nicht erklärt, Bose ist quasi einfach über die Seitenwand zu spielen. Mhm. Und dann so mit Winkel und...
Das irritiert den Gegner auch dann, oder?
Ja, ja, ist, hat auch einen gewissen Täuschungseffekt. Mhm. Also beim Squash kann man auch viel machen mit, sagen wir mal, dass man ausholt, so schwingt, dann doch den Ball hält und dann erst spielt und so ein bisschen die Gegner... Der will loslaufen, muss nochmal abstoppen und dann wieder an. das macht es für den Gegner noch schwieriger, sag mal, noch anstrengender, immer wieder nicht im Flow zu laufen, sondern abstoppen und dann wieder antreten und sowas.
Ja. Wie wichtig ist der Aufschlag beim Squash?
Sagen wir, Junioren-Squash, U13, U11, sehr wichtig. Die machen viele Punkte. Natürlich, wenn der hoch, die sind vielleicht noch keine 1,50 groß und die machen eine gute Lobangabe, die hinten reinfällt. Ja, da kann man echt viel machen. Im Profi-Squash muss man variieren, weil die Gefahr natürlich immer ist, dass der Rückschläger ihn direkt versenkt. Ja, deswegen muss man variieren, aber so ein richtiges Ass gibt es ganz, ganz selten. Also es ist eher, sagen wir mal, eher, dass der Gegner ihn im Return versenkt. Mhm. Zum Beispiel, da sage ich jetzt kurz was, zum Beispiel es gibt im Squash auch einen Nickball, das ist so die Kante zwischen Boden und Seitenwand oder Rückwand, also so die Kante zwischen den Wänden. Und da ist so ein Spalt. Und wenn man den gut trifft, dann rollt der Ball und dann kann man nicht mehr zurückbringen.
Ja,
dann, ja, ist eigentlich der beste Ball. Deswegen, und wenn man, sagen wir mal, direkt eben auf die Pfanne beim Aufschlag spielt, dann ist die Gefahr groß, dass der den gleich eindost.
Können wir uns hier ein paar Tipps mitnehmen
für unser nächstes Spiel?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn er Nickbälle schlägt, dann Chapeau.
Habe ich nicht sogar einen geschlagen damals, als wir gespielt haben?
Bestimmt.
Ja.
Das passiert
ja, ja.
Auch aus Versehen auch oft.
Ja, ja, das war wahrscheinlich eher aus Versehen.
Würde ich jetzt auch mal sagen, ja.
Ja. Squash wird ja auch oft so als harter und herausfordernder Sport bezeichnet. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also
schweißgebadet kommst du da raus aus dem Court.
Ja, ja. Also schwitzen tut man auf jeden Fall viel. Man kann eigentlich bei einem toughen Match kann man schon nach jedem Satz eigentlich sein T-Shirt wechseln.
Krass.
Quasi. Also ich finde es krass, weil wenn man jetzt zum Beispiel dann, wenn ich zum Beispiel jetzt eine andere Sportart mache, fällt mir auf, dass ich so, vielleicht weil ich es ja auch nicht so gut kann wie Squash und dann gar nicht in die Range kommen, wo es richtig hart wird und die Ballwechsel, so, dass ich richtig außer Puste bin. Ja, dass mir da auf jeden Fall, dass ich so ein bisschen physisch ein bisschen unterfordert bin.
Mhm.
Deswegen beim Squash, da kommt man echt ziemlich schnell auf seine Grenzen. Hängt auch damit zusammen, dass man beim Squash sehr viel mit Laufen machen kann. Weil wie ich gesagt habe, bei einem Longline machst du selten einen Fehler oder so. Wenn du ihn jetzt mal zu spät triffst, dann berührt er halt die Seitenwand und fällt vielleicht in die Mitte, was kacke ist. Aber der Ballwechsel ist noch nicht rum und du musst vielleicht den nächsten kurzen Ball dann halt
erlaufen.
Ne? Erlaufen und und das macht es anstrengend. Aber so eigentlich ist es schwierig, im Squash einen Fehler zu machen, weil das Brett unten, wie gesagt, 48 Zentimeter und oben, ich weiß nicht wie hoch, aber 5 Meter kommt erst die Auslinie. Deswegen kann man da, wenn man schnell ist und ausdauernd, sehr, sehr viel machen.
Deswegen dauern eure Spiele auch ziemlich lange.
Kann lange dauern,
ja.
Also ja, sagen wir mal, ein kurzes Spiel kann 15 Minuten dauern. Das ist 5 Minuten pro Satz. Das ist sehr kurz. Aber halt auch 100 Minuten.
Okay, aber es ist jetzt nicht so in einem krassen Ausmaß wie zum Beispiel beim Tennis, dass es dann auch 5-6 Stunden gehen kann.
Na, nee.
Das wäre auch wahrscheinlich gar nicht möglich bei der Belastung, die ihr habt.
Weltrekord ist 180 oder so oder 190 Minuten, sowas. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, aber so um 3 Stunden rum.
Die haben sich danach wahrscheinlich auch die nächsten 3 Tage erstmal in die Eistonne gelegt. Ne?
Ja, wahrscheinlich war es ein Turnier und wenn es nicht das Finale war, dann musst du am nächsten Tag nochmal spielen.
Krass.
Aber die Spiele, ich meine, beim Tennis hat man ja viel mehr Pause. Im Squash, da hast du halt 2 Minuten Satzpause. Das heißt, bei 5 Sätzen hast du 8 Minuten Pause.
Ja.
Deswegen.
Ein weiteres wichtiges Element ist ja, dass ihr immer zu zweit in dem Court drin seid und ihr auch diese Glaswände habt. Und da würde ich jetzt persönlich mal sagen, das ist ja schon gewissermaßen auch gefährlich. Ist es so, dass du da manchmal auch ein bisschen Respekt hast, so einen Ball zu erlaufen? Gerade wenn du zum Beispiel weißt, du donnerst jetzt vielleicht gleich mit vollem Tempo gegen die Wand?
Nee, also das mit der Wand habe ich jetzt, wenn man ein geübter Spieler ist, dann timet man seine Bewegung, sein Movement immer relativ gut und macht quasi einen sauberen Ausfallschritt, schlägt den Ball und geht wieder zurück. Wenn man jetzt unter viel, sagen wir mal, wirklich zum Ball hinsprinten muss, dann läuft man nicht einfach durch und kracht gegen die Wand, sondern man macht vielleicht einen großen Ausfallschritt oder man läuft durch und stützt sich ein bisschen ab, aber dann ist es schon getimed und das Einzige, was passieren kann, ist, dass man mit einem großen Schritt reinslidet und dann vielleicht an einem halben oder einem ganzen Spagat landet. Das ist so das Einzige, aber auch im Spiel denkt man gar nicht an sowas.
Und wie ist es mit dem Gegner? Gibt es da manchmal so eine Kollision?
Es kommt vor. Das gerade, was ich erzählt habe, mit der LED-Regel natürlich und dem Schiedsrichter, das ist natürlich auch Auslegungssache. Und als Spieler musst du dich da auch dran anpassen, was er entscheidet und wie er das sieht. Deswegen ist es immer so oft, dass so die Grenzen ausgetestet werden, so mit den Entscheidungen, okay, ich stehe jetzt ein bisschen im Weg und der Gegner kommt nicht durch, kriegt dann vielleicht gar nichts, weil er sagt, ey, du musst drumherum gehen oder so. Okay, und dann sagt sich der Gegner, okay, der hat nichts bekommen, dann probiere ich das nächste Mal ein bisschen mehr im Weg.
Das kann ja eine Art von Taktik sein, wenn man merkt, der Schiedsrichter hat heute irgendwie einen lockeren Tag.
Also dass man zum Beispiel sagt, okay, der jetzt zum Beispiel in dem Fall eine harte Linie, du musst mehr zum Ball gehen, nicht zum Gegner und er steht ein bisschen weg, dann sagt sich der, okay, dann das nächste Mal lasse ich ihn halt noch ein bisschen weniger durch. Also wenn er probiert, drumherum zu laufen, so wie im Weg zu stehen, genauso andersrum. Wenn der andere versucht frei zu machen, der andere läuft nur quasi in den Mann rein und kriegt vielleicht einen Punkt dafür, dann sagt sich der Gegenspieler, okay, gut, dann gehe ich halt nicht mehr zum Ball, sondern versuche halt ihn irgendwie einzufangen und da irgendwelche Entscheidungen zu provozieren.
Strich so wie beim Eishockey, dass dann auch so die Fetzen im Feuchte fliegen zwischen euch.
Eigentlich so gut wie nicht. Also eigentlich gar nicht, ja.
Und fliegen die Schläger?
Also, dass man aus Wut mal einen Schläger schmeißt, kann vorkommen, aber eher selten. Also wird auch geahndet vom Schiedsrichter.
Wir hatten jetzt vor einigen Monaten schon eine Aufnahme über die Sportart Badminton. Da ist es ja so, dass die meisten Bundesligaspieler aus dem Ausland kommen und dann extra für die Bundesligaspieltage quasi eingeflogen werden. Ist es im Squash ähnlich?
Ja, also in der Bundesliga gibt es die Regel, es gibt Nord- und Süd-Bundesliga, dass du mit zwei ausländischen Spielern spielen darfst. Und zwei brauchen einen deutschen Pass. Das heißt, die Deutschen sind entweder aus dem Heimverein oder vielleicht auch schon irgendwie zugekauft oder quasi spielen für den Verein und kommen woanders her. Und die ausländischen Spieler, gibt es manche, die in dem Club trainieren und halt aus dem Ausland sind. Oder was meistens der Fall ist, dass die dann auch eingeflogen werden aus Ägypten oder England oder Frankreich oder sind so die gängigsten Länder, würde ich sagen.
Ist es dann auch ähnlich, dass die internationalen Turniere viel höher gewichtet werden, da ja die auch relevant für die Weltranglistenpunkte sind und die Bundesligaspiele nicht?
Für einen Top-Profi ist Prio Nummer 1 die PSA-Rangliste. Also die sagt auch über einen Spieler am meisten aus. Deswegen ist da die Gewichtung höher für die Profis, sage ich jetzt mal. Deswegen spielen die Liga, wenn es reinpasst, sagen wir mal, und ein bisschen Zuverdienst zu haben. Die geben dann schon alles, aber der Fokus ist eher natürlich auf der PSA-Rangliste und da wird dann weniger Rücksicht genommen auf die Ligen. Außer du hast natürlich jetzt als deutscher Spieler einen gewissen Bezug oder Verträge mit gewissen Teams, dann ist das natürlich was anderes.
Was für eine Bedeutung hat dann die Squash-Bundesliga für dich persönlich?
Jeder deutsche Spieler, der duft die Bundesliga sehr hoch ein. Jeder spielt für seinen Verein, wo er einen gewissen Bezug hat. Und sagen wir mal, für uns natürlich die Meisterschaft zu gewinnen, ist ein Megatitel in Deutschland. Also für jeden, sage ich jetzt mal. Deswegen der Stellenwert von der Bundesliga sehr hoch für uns. Was jetzt aber für einen, sagen wir mal, ausländischen Spieler natürlich, der spielt vielleicht auch in 5 Ligen und dann ist natürlich eine Liga von den fünf was anderes. Aber wenn wir jetzt für fünf Ligen spielen, ist halt trotzdem Bundesliga noch was Besonderes, sagt man jetzt mal, oder was hat einen höheren Stellenwert.
Das heißt, es gibt dann eine Nordliga, eine Südliga und dann sind wahrscheinlich die besten Spieler in Playoffs gegeneinander, oder? Am Ende der Saison.
Ja, also die ersten drei kommen in die Playoffs von jeder Liga. Dann sind sechs Teams bei den Playoffs. Dann spielt der dritte gegen den zweiten im Viertelfinale quasi, also über Kreuz, Nord gegen Süd. Und der erste hat ein Freilos. Und dann im Halbfinale quasi spielen die gegen die Gewinner aus den Viertelfinals.
Wann ist es da soweit?
Die ist im Juni, Ende Juni. Okay. Ja.
Cool, hört sich spannend an.
Ja, in Krefeld.
Okay. Seit der Saison 23/24 spielst du ja auch für den Verein Sportwerk Hamburg. Wie wohl fühlst du dich dort und warum bist du vom amtierenden Mannschaftsmeister Worms dorthin gewechselt?
Ich habe für Stuttgart gespielt 11 Saisons, habe mich da ziemlich wohl gefühlt. Und es war eine gute Zeit. Dann hat sich der Manager aufgehört und das Team hat sich ein bisschen dann quasi so aufgelöst. Und dann bin ich nach Worms gegangen. 4 Saisons, hatte da auch eine mega Zeit, also war top. Und bin dem Verein auch ziemlich dankbar. Hatte gute Bedingungen und das Team war super. Und dann sind wir Mannschaftsmeister geworden, letzten Juni. Sehr überraschend, weil im Squash ist Paderborn quasi das Team. Die haben ja wahrscheinlich, ja, das war das erste Jahr seit wahrscheinlich 9 Jahren oder 10 Jahren, wo mal wieder ein anderes Team gewonnen hat. War ein super Erfolg und dann, ja, gab es ein bisschen, der Manager wollte ein bisschen umstrukturieren, es gab einen neuen Spieler. Mein Vertrag hätte quasi ein bisschen gekürzt werden müssen, wo ich nicht einverstanden war.
Boah. Was heißt gekürzt werden?
Also gekürzt finanziell. Mhm. Ja. Und ja, so ein paar Sachen, auch von ihm so Ansichtssachen oder ja, wie das so gehandhabt wird, wo ich nicht so d'accord war. Und dann, sagen wir mal, deutsche Spieler, sagen wir mal, die Top-Spieler, die sind sehr begehrt in Deutschland, weil es da nicht so viele gibt. Und deswegen hat man auch viele, sag mal, Angebote oder es kommen immer wieder Leute und sprechen dich an. Und da war halt das in Hamburg, wo ich auch einen guten Draht zu den Leuten hatte. Und ja, hätte auch andere Optionen gegeben, aber das hat für mich so sich alles gut angehört. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen und mir gefällt es sehr gut in Hamburg. Ist natürlich eine andere Strecke zum Fahren als Worms oder hier in Stuttgart, also in der Südliga, weil halt alles im Norden ist. Aber ist auf jeden Fall, also ich bereue die Entscheidung nicht und mir gefällt es ganz gut dort.
Hattest du auch mehrere Angebote?
Ja, also konkrete jetzt nicht so viel, also wirklich, aber schon, also man kriegt immer mal wieder Anfragen und so.
Aber das ist ja wahrscheinlich auch was dich irgendwie persönlich stolz macht, oder? Dass man sieht, da ist Interesse von den Vereinen an mir selber da.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also schade, nur für einen Verein zu spielen, weil es gibt in Deutschland viele Vereine, wo ich mich wohlfühlen würde, wo coole Teams sind. Aber ja, muss ich halt für einen entscheiden.
Und jetzt ist es ja auch so, du bist jetzt amtierender deutscher Vizemeister im Einzel. Und hast diesen Erfolg jetzt auch bereits zum 4. Mal geschafft. Wie ist es bei dir? Überwiegt da mehr die Freude, einfach, dass du das erreicht hast, dass du Vizemeister jetzt schon geworden bist? Oder ist es doch mehr die Enttäuschung, dass du wieder knapp am Titel vorbeigeschrammt bist?
Ja, kommt drauf an. Wenn man mich nach dem Finale sieht, dann denkt man immer, also denke ich immer so, ja, da hätte besser spielen können und vielleicht mehr rausholen können. Aber muss ganz realistisch sein. Also Finale ist ein super Ergebnis für mich. Und der, gegen den ich 4-mal verloren habe, der ist halt, habe ich noch nie gewonnen.
Und es bleibt dann weiterhin ein Traum oder ein Ziel von dir, Deutscher Meister im Einzel zu werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, sagen wir mal, letztes Jahr mit dem Mannschaftsmeistertitel war ein sehr großes Ziel von mir. Da bin ich echt froh und stolz, dass ich das abgehakt habe. Ein Traum ist es auf jeden Fall und ich ich sag jetzt mal, gegen den, wo ich jetzt immer verloren habe, der ist 2 Jahre älter als ich.
Das heißt, du wartest, bis er aufhört. So lange willst du auch weitermachen, oder?
Ich habe nicht vor, irgendwann aufzuhören die nächste Zeit. Gucken wir mal. Aber ich muss sagen, ich bin Nummer 3 quasi in Deutschland. Ehrlicherweise muss man sagen, der, wo Nummer 2 ist, der war verletzt bei der diesjährigen Meisterschaft. Und der ist jünger als ich, 4 Jahre. Mal schauen, was sich ergibt. Aber ich bin auf jeden Fall immer noch. Also meine Einstellung ist, ich versuche mein Level immer noch besser zu werden und was anderes kann man nicht. Also ich denke da nicht viel an Konkurrenz denken und deswegen versuche ich einfach besser zu werden und dann.
Aber wie macht man das? Das
ist ein Ziel auf jeden Fall.
Wie macht man das? Also wie kriegt man das hin, auf so einem hohen Niveau, auf dem man spielt, trotzdem noch besser zu werden? Wie findet man überhaupt heraus, wo man noch besser werden kann?
Ganz einfach. Man spielt gegen den Besseren und dann werden dir ganz schnell die Grenzen aufgezeigt.
Okay, jetzt haben wir auch viel über Einzel und Mannschaft geredet. Was findest du cooler?
Mannschaft. Einfach das Mannschaftsfeeling. Vielleicht habe ich auch das Glück, weil alle meine Teams, wo ich spiele, super Teams sind und ich mich da super wohlfühle. Aber ja, so der Mannschaftsgedanke. Also es spielt ja trotzdem Einzel. Ja, ist jetzt nicht, dass man da im Team, jeder ist für sich selber trotzdem noch verantwortlich, aber sagen wir mal so eine extra Motivation. Team schaut zu und dann muss man einfach noch, automatisch legt man dann vielleicht noch eine Schippe drauf oder so.
Als Teilnehmer der PSA World Tour und anderen internationalen Wettkämpfen bist du ja auch sehr viel auf Reisen. Wie viele Turniere spielst du so im Jahr?
PSA zählen die besten 11 Turniere und normalerweise spielt man dann wahrscheinlich so um die 13, 14, aber ich bin mittlerweile froh, auf meine 11 zu kommen, also ich versuche 11 zu spielen, das ist mein Ziel, weil ich jetzt auch ein bisschen mehr eingespannt bin mit Coaching, also sprich Jugendtraining zu geben, zum Beispiel jetzt auch irgendwelche Trainingslager zu veranstalten und die Kids zu betreuen bei Turnieren. Deswegen bin ich da auch sehr eingespannt. Aber dazu kommen natürlich dann deutsche Ranglisten, muss man dann auch noch 4 spielen, also quasi 3 plus Meisterschaft. Dann kommen noch andere offene Turniere dazu irgendwo und dann halt die ganzen Team mit wie WM, EM, die es gibt und die ganzen Ligen. Deswegen eigentlich
gibt's,
Wochenende.
Gibt es in deinem Leben noch was anderes außer Squash, ist die Frage.
Nimmt Großteil.
Da ist gut, dass deine Freundin auch Squash spielt.
Ja, das ist auf jeden Fall gut.
Das macht's einfacher.
Ja, weil, aber es ist eigentlich, also freies Wochenende gibt's leider so gut wie gar nicht eigentlich. Weil der hat alle vollgepackt sind.
Aber jetzt gerade.
Das ist ja auch mein Job, ich kann mich nicht beklagen.
Aber jetzt gerade, wenn du international unterwegs bist, nimmst du da auch manchmal so die Städte mit? Also schaust du dir so ein bisschen als Touri das Ganze auch an? Oder voller Fokus auf Squash?
Ich versuch's, ja. Also
was versuchst du? Voller Fokus?
Beides. Ja. Natürlich Fokus auf Squash auch. Natürlich ist das die Hauptsache, aber es spricht nichts gegen mal was an, ein bisschen Sightseeing, was anzuschauen. Mhm. Also von der Stadt.
Ich weiß noch, als Nick Kyrgios, kennst du den?
Ja. Nick Kyrgios, ja.
Genau, als der vor 1 oder 2 Jahren in Stuttgart zu Gast war bei der Boss Open, der ist ja jeden Tag in der Stadt unterwegs gewesen, hat seine Freundin dabei gehabt, hat da 10 Insta-Stories gemacht und hat sich's gut gehen lassen in Stuttgart. Da dachte ich mir so, das ist wahrscheinlich auch immer so Einstellungssache. Da fehlt wahrscheinlich aber trotzdem dann noch ein bisschen der Fokus.
Ich meine, es gibt immer so die Beispiele, also es ist Typsache einfach. Ja. Also wenn der denen wahrscheinlich sagen müsste, hey, du musst jetzt auf deinem Hotelzimmer und die Übungen machen und musst du jetzt dich fürs Spiel vorbereiten, keine Ahnung wie lang, und darfst nicht deine 5000 Schritte da in der Stadt rumgehen, weil deine Beine sonst müde sind. Ich würde nicht sagen, dass er dann besser performt, als wenn er einfach das macht, was ihm vielleicht auch gefällt oder wo er sich wohlfühlt.
Aber wie ist es dann so mit dem Preisgeld? Also wie finanzierst du dir vor allem dann auch diese ganzen Reisen? Also steht es irgendwie im Verhältnis, was du bei den Turnieren bekommst, zu dem Aufwand, den du hast?
Gute Frage, mit welchem Gehalt man das vergleicht. Sagen wir mal, also wenn man es jetzt auf einen Stundenlohn runterbrechen würde, ist es sehr wenig. Aber ja, also ich kann davon leben und zum einen über die Preisgelder, die okay sind, aber man muss auch sagen, die PSA-Turniere ist eine große Unterstützung, dass man vom Verband auch einen gewissen Teil kriegt man quasi für Flüge oder für Fahrten, Hotels erstattet, also wir in Deutschland. Das ist halt, es macht einen sehr großen Unterschied, in welchem Land du auch bist und welche Förderung die bekommen. Aber ja, ich meine, sonst über, sag mal, Bundesliga und ja, jetzt auch mit dem Coaching kann ich mich über Wasser halten ganz gut.
Du bist jetzt auch seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Was für tolle Erlebnisse sind dir dabei besonders im Kopf geblieben?
Tolle Erlebnisse? Also 2017, Team-EM in Helsinki. Das war meine erste EM. 2017 bin ich nominiert worden. Und dann Team-EM ist oft so, also England, Frankreich sind deutlich besser als die anderen Teams, würde ich sagen, oder ein Stückchen besser. Und dann haben wir ein Spiel um Platz 3 gegen Schottland gehabt. Und wir haben gewonnen wegen, ich weiß nicht mehr, wie viel es genau waren, wegen 5 Einzelpunkten. Also das heißt, es sind 4 Spieler in jedem Team. Und dann spielt die Nummer 1 gegen die Nummer 1, die Nummer 2 gegen die Nummer 2 und so weiter bis 4.
Und dann stand es wahrscheinlich 2-2 am Ende?
Es stand 2-2. Jeder hat, lass mich kurz überlegen, 7 Sätze gewonnen. Also zweimal, einmal 3-0, 3-1 gewonnen, einmal 3-0, 3-1 verloren. Und dann quasi die Satzergebnisse, also quasi wenn es 11-9 ausgeht oder 11-4, quasi auf Einzelpunkte haben wir dann die Medaille geholt. Das war sehr, sehr nervenaufreibend, gerade beim letzten Spiel noch zuzuschauen und dann, wie es wirklich 10-beide stand und der den Satz gewinnt. Das war ein sehr schönes Erlebnis und sehr cool. Und ja, eins meiner Lieblingsturniere war 2019, war man Washington Team-WM. Da habe ich auch für meine Verhältnisse sehr gut gespielt und wir hatten Viertelfinale gegen Ägypten, hat unsere Nummer 1 gewonnen, überraschend gegen die Nummer 1 der Welt und unsere Nummer 2 im 5. Satz verloren. Das war so, wo mich viele, für uns viele auch darauf angesprochen haben, dass boah, wir waren nah dran, Ägypten zu schlagen, was eigentlich so gut wie möglich ist, ne? Und dann auch Sechster dann wurden. Und es war einfach ein super Turnier, so alles. Das war auch sehr schön für eine Nationalmannschaft.
Das heißt, in Ägypten ist Squash eigentlich so ein richtiger Volkssport, oder?
Ja, Ägypten. Es gibt quasi 5 Altersklassen, U11, U13, U15, U17, U19. Und die haben das erste Mal in der Geschichte alle 10 quasi, hat Ägypten gewonnen. Wow. Bei einem, sagen wir mal, dem größten Jugendturnier, das es gibt nach der WM. Und das spricht natürlich schon für Ägypten.
Ja. Und wie ist es so im europäischen Vergleich? Wie steht Deutschland das oder da?
2017 haben wir noch Bronze geholt. Seitdem sind wir jetzt letzte EM, sind wir Sechster geworden. Und quasi sind so Achtergruppen Pool A, also Gruppe A, sind die besten 8 Teams. Und dann die letzten 2 steigen ab jedes Jahr. Und dann hast du Pool B und wir sind Sechster gerade so geworden. Also es ist jetzt quasi, haben uns ein paar Nationen überholt. Und jetzt ist es eher so das Ziel auch, Pool A zu bleiben, zu den Top-Teams zu gehören. Deswegen, ja, die Konkurrenz schläft nicht. Also Squash habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass viele Nationen jetzt dazukommen, die gute Jugendarbeit machen.
Aber dass Ägypten so eine krasse Squash-Nation ist, das hat mich irgendwie gerade ein bisschen überrascht.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Gute Frage, ja, warum? Aber es ist einfach, du wirst jetzt auch keinen Bezug.
Mhm. Hast du auch so ein paar Insights, jetzt gerade wenn wir auf Deutschland schauen, wie stark Squash auch verbreitet ist hier? Also in welcher Entwicklung befinden wir uns da gerade hier in Deutschland? Ist es eher was Positives oder eher was Negatives?
Sowohl als auch. 90er war schon in Deutschland ein richtiger Boom. 80er, 90er, als es frisch aufkam und sehr viele Anlagen gebaut wurden. Das gab ganz viele. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Papa oder so irgendwo entlang fahre und er sagt, da gab es eine Squash-Anlage früher, die hatten mal 6 Courts, da gab es 4 Courts, da war ein Club, die hatten ein Turnier und also sagen wir, 80% gibt es gar nicht mehr. Also die Anlagen haben alle geschlossen. Und das ist eigentlich immer traurig, wenn man dann so erzählt, ah ja, das war natürlich vor meiner Zeit, bevor ich jetzt irgendwie angefangen habe. Das Problem ist, dass teils aus verschiedenen Gründen Anlagen immer noch schließen. Und das, die sind ja eigentlich die Grundlage von Squash-Spielen. Also wenn die Anlagen schließen und es weniger Courts gibt, dann gibt es auch viel weniger Möglichkeiten, irgendwie Jugendarbeit zu machen und Spieler zum Sport zu begeistern. Und einfach die Möglichkeiten schmälern, irgendwie Leuten Squash anzubieten, weil es zu weit weg ist zum Beispiel. Und das Problem ist, dass aber keine neuen gebaut werden.
Liegt es daran, dass Squash ein zu teurer Sport ist?
Wenn man es mit anderen Sportarten vergleicht, also man kann auf einen Tennisplatz, könnte man wahrscheinlich 4 Squash-Courts draufbauen auf die Fläche und wahrscheinlich mehr Geld verdienen damit. Und irgendwie ja, wird's nicht so gebaut, ja, warum auch immer. Das ist sehr schade. Ich sage vereinzelt, es gibt viele engagierte Leute mittlerweile, jetzt wo ich auch in dem Sektor bin mit Jugendarbeit und Landeskadertrainer, wo sehr bemüht sind, und ich muss auch sagen, wo ich 18 war oder so, gab es auch nicht mehr Jugendliche als jetzt. Definitiv nicht. Und deswegen habe ich das Gefühl, es gibt einen Aufschwung. Ein Problem ist halt jetzt immer noch, dass die Sportart trotzdem zurückgeht, weil halt gerade die, wo jetzt, wenn man den Ligabetrieb anschaut, von den 90er Jahren, wo da Squash gespielt haben, oder vielleicht 80er Jahren, die sind halt jetzt 50, 60 plus. Und die spielen vielleicht jetzt noch ein paar Liga, aber irgendwann werden die auch wegbrechen, weil die Ende 40 und dann auch nichts mehr spielen oder so, sagen wir mal. Und deswegen werden die automatisch die Mannschaftszahlen zurückgehen, was sehr traurig ist. Weil
aber ab 2028 zum Beispiel ist ja Squash auch dann Teil von Olympia. Ist das dann vielleicht was der Sportart einen Boom geben kann? Gerade auch hier in Deutschland?
Definitiv, ja. Also ich auf jeden Fall, wie viel das jetzt mit Förderung vom, sagen wir mal, vom DOSB oder vom BMI, keine Ahnung, was das alles da zusammenhängt, inwiefern es da irgendwie Unterstützung gibt oder die das pushen, da habe ich keine Insights, da weiß ich jetzt nicht irgendwie, was da passiert, aber kann es schon einen Push geben, aber ich würde sagen, es hängt halt von den Leuten ab, von den engagierten Leuten, die das halt auch das so ein bisschen benutzen, das Tool, und das nutzen, jetzt ist olympisch, und die Leute vielleicht auf so eine Art zu begeistern und dann nochmal so einen Flow mit reinkriegen und mehr Leute ins Boot holen und vielleicht auch mal wieder eine Anlage bauen oder Leute begeistern können, die vielleicht die nötigen Mittel haben, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und viele geben sich echt Mühe und versuchen das zu pushen, und bin gespannt, was so die nächsten Jahre passiert. Also ich freue mich auf jeden Fall 2028. Wäre natürlich ein Traum, wenn ich auch mitspielen dürfte.
Wie stehen da die Chancen?
Eher gering, muss ich ganz sagen, ehrlich. Also sie sind jetzt nicht ganz ausgeschlossen, aber
was muss dafür noch passieren? Also geht dann eine deutsche Delegation hin, oder ist das nur ein Einzelwettbewerb?
Das ist noch gar nicht so klar. Also es gibt viele Gerüchte, aber so richtig was Offizielles habe ich jetzt noch nicht gelesen, wie viele Leute es gibt, weil das Draw wird 32, wahrscheinlich 32 Spieler sein, Damen als auch Herren. Und anscheinend, also es ist alles, glaube ich, noch nicht sicher, wird quasi jedes Land nur 2 Plätze höchstens haben. Und dann wird halt nach der Weltrangliste abgegangen. Und das heißt, wenn du halt, sagen wir mal, 2 Plätze Ägypten, 2 Plätze England, und dann ist die Frage, ob dann, also man müsste dann quasi Nummer 2 von Deutschland sein, mindestens, und halt eine gute Weltranglistenposition.
Okay.
Aber gibt natürlich viele Sachen. Ich habe Jugendturnier, so ein europäisches, gesehen. Dann habe ich gedacht, oh, was ist denn das für eine Flagge? Da war es Dominica, irgendeine Insel in Karibik. Und dann habe ich so, oh, der spielt aber gut, für das, dass er von so einer kleinen Insel kommt. Und dann habe ich gehört, der hat irgendwie eine Mutter, ist aber eigentlich Ägypter. Also ich habe gehört, es gibt ja schon viele Leute haben gesagt, dass auch dann viele vielleicht die Nationen wechseln werden, um dann vielleicht einen Startplatz zu kriegen.
Ja.
Ja, deswegen ist es alles noch nicht klar und man weiß nicht, was passieren wird.
Wilde Geschichte.
Also ist auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall trainieren,
ja,
und viel geben und mal schauen. Es ist ja noch eine Zeit hin.
Drücken wir die Daumen. Aber du hast es persönlich schon ziemlich gefeiert, dass die Nachricht dann kam, dass Squash ab 2028 dabei ist.
Ja, ja, ich war da gerade im Italienurlaub und es war ganz interessant, weil irgendwie so, Meeting in Mumbai und ja, in ein paar Tagen und ja, Squash ist dabei und kann olympisch werden, aber mittlerweile, also wir haben es schon oft probiert, ich weiß nicht wie oft, aber und das immer Endausscheidung, am Schluss hat es nicht gereicht, warum auch immer. Und da war es dann so, ja, okay, schon wieder, und dann hat man so bestimmte Kontakte im Verband oder Leute halt, und dann habe ich schon so gehört, Squash ist so gut wie olympisch eigentlich, also wir müssen nur noch das abwarten und dann wird es, also es ist eigentlich schon so halb beschlossen. Aber die Chancen stehen sehr gut, dass es irgendwie in Amerika ist und warum auch immer. Und dann dachte ich, okay. Und dann ist es offiziell geworden, so, Squash ist olympisch. Und ich war so, okay, das ging jetzt alles irgendwie schnell. Weil die letzten Male davor hat man dann quasi Werbung gemacht und haben gesagt, ja, und die Squasher und Bilder und so ein bisschen so das so unsere Squash-Sportart darzustellen, und das ist irgendwie so an mir vorbeigegangen oder hat gar nicht so richtig stattgefunden. Dann war es auf einmal olympisch.
Paris 2024 habt ihr gegen Breakdance verloren.
Ja, ja, ja. Das, aber, ja,
das schaust du dir jetzt aus Frust nicht an, oder?
Alter, ich hab nichts gegen Breakdance. Das ist, ja.
Jede Sportart verdient eine Bühne.
Ja, das stimmt. Aber ja, es ist, das irgendwie mit den Sportarten, ich habe da nie so richtig durchgestiegen mit Olympia. Also was ist verlangt denn eigentlich, eine olympische Sportart zu sein? Also Squash ist, sagen wir mal, weltweit. Es gibt mega viele Länder. Es ist wirklich, ich sage, Ägypten ist natürlich das größte Land oder so, aber in Südamerika, Australien, Afrika, Squash ist sehr, sehr weit verbreitet in den Ländern und gibt coole Kulissen, spielen viele Livestream, ist alles sehr professionell, Kommentatoren, also das ist zum Zuschauen, wenn man Fußball zuschaut und Squash, also von Professionalität merkt man da keinen Unterschied. Deswegen war es mir immer ein Rätsel, was es jetzt irgendwie verlangt von der Sportart.
Ja, aber wenn wir jetzt gerade Richtung Vermarktung und TV-Übertragung gehst, und ich meine, es wird ja jetzt 2028 olympisch, wir waren jetzt selber da in Stuttgart und haben zugeguckt, hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber man blickt es nicht sofort, was abgeht. So. Würdest du das dann begrüßen, wenn es dann gerade Richtung TV-Übertragung ein bisschen simpler werden würde, das Spiel, wenn es sogar Regeländerungen geben würde? Oder findest du, es sollte alles so bleiben, wie es ist?
Ja, es ist, sind immer mal wieder irgendwie versucht, nur irgendwie Regeländerungen zu machen, aber ich meine, an der Sportart kann man jetzt nichts verändern, weil es wird die gleichen, also so eine LED-Entscheidung, also gab es früher schon, wo ich angefangen habe, irgendwelche Ideen, dass man das begrenzen soll, dass man quasi nur 5-mal Wiederholungen spielen darf und dann muss eine andere Entscheidung getroffen werden, damit es sich nicht immer wiederholt und das so ein bisschen, aber eigentlich muss man den Sport so lassen, wie er ist, weil also mir persönlich fällt nichts ein, was man da jetzt verändern soll. Ja, klar, sagen wir mal, vom Setting und vom Aufbau her kann man sich immer weiterentwickeln, aber jetzt von der Sportart und vom Regelwerk etc. Das entwickelt sich auch mal weiter. Das ist ja wahrscheinlich so ein Schinken, das Regelwerk, wo ich die Hälfte nicht weiß, wo nur irgendwelche ausgebildeten Schiedsrichter können.
Habt ihr auch manchmal bei den Übertragungen so eine Froschperspektive? Also wird von oben auch mal gefilmt?
Ja, ja, also gibt's auch. Das ist, kommt besonders, sagen wir mal, zum Zuschauen oben, ist auch immer Geschmackssache, aber man kann natürlich von vorne durch die Glaswand schauen,
ja,
und dann sieht man die Bälle auf sich zufliegen. Ist auch mal interessant, von der Seite, dann siehst du halt, wie schnell die eigentlich nach vorne gehen, hast du die Perspektive, lang die Ausfallschritte sind und was die so für Distanzen zurücklegen. Siehst natürlich aber nicht, wie nah der Ball an der Wand ist eigentlich. Also man sieht jetzt nicht, wie die Qualität eigentlich vom Spiel ist und wie die Qualität in den Grundschlägen ist. Und von hinten hat man eigentlich den besten. Also wenn man hinten, da wo der Schiedsrichter normalerweise sitzt, hat man den besten Blick, weil dann kann man es super überschauen und dann sieht man vieles. Ja, von oben zuschauen sieht man natürlich auch, wie sie sich gut bewegen und man kann gerade bei Schiedsrichterentscheidungen oft gut entscheiden, wie was aussieht. Ja. Aber ja, zum Zuschauen eher ist hinten Haupttribüne.
Jetzt hast du ja eben auch noch das Thema Coaching angesprochen. Ich habe da schon so ein bisschen rausgehört, dass du da richtig Lust drauf hast. Du bist ja seit letztem Jahr auch der Jugendtrainer im Landesverband Baden-Württemberg. Wie gefällt es dir bisher und vor allem, was hat dich auch überzeugt, das Ganze zu machen?
Ja, mit dem Gedanken, ich meine, bis ich 20 war, habe ich in Tettnang gewohnt und da auch meistens mit meinem Papa trainiert. Und dann bin ich nach Stuttgart gezogen, war im Jugendkader damals, bis ich 18 war und dann aus der Jugend raus war. Und mein Trainer hat es damals lang gemacht und er hat es sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und dann hat er aufgehört und dann hat es jemand anders übernommen, der dann auch aufgehört, wurde ich auch angesprochen und so. Und ich habe natürlich mit dem Gedanken gespielt, aber war damals noch, also bis letztes Jahr war ich noch bei der Bundeswehr und quasi Vollprofi und habe da die Förderung bekommen über die Bundeswehr. Und deswegen stand es für mich dann nicht im Raum, möchte es nicht parallel laufen lassen wollte. Und dann ist mein Vertrag geendet und wurde nicht verlängert. Dann habe ich gedacht, also dann war eigentlich die Entscheidung ziemlich klar, das zu übernehmen.
Vielleicht hören sich ja den Podcast auch so ein paar ambitionierte junge Spieler an. Was würdest du denen denn so mit auf den Weg geben? Was hast du denn so für einen Tipp, wie man erfolgreich im Squash wird?
Ja, harte Arbeit auf jeden Fall. Viel trainieren. Auf jeden Fall sein Training so machen oder auf jeden Fall die Lust am Spiel nicht verlieren. Also jetzt zum Beispiel nicht, sagen wir mal, zu krass das Ganze machen, sondern immer so, dass man ein gutes Weg für sich findet. Ich sei einfacher gesagt als getan für die meisten Spieler, Jugendspieler wahrscheinlich, aber auch wenn, sagen wir mal, das ist eigentlich nur ein Lernprozess. Also du wirst immer, bist du, sogar bei mir, bist du, wenn du jetzt nicht irgendwie aufhörst oder was auch immer, irgendwas passiert, wirst du immer versuchen oder du wirst dich auch verbessern in der Zeit. Es ist nur die Frage vom Prozess. Also wenn du jetzt ein Spiel verlierst, dann muss man trotzdem quasi trust the process, da vertrauen und das Große und Ganze sehen und dann sich von sowas nicht runterziehen lassen. Das Spiel genießen auf jeden Fall.
Mhm. Okay. Und du hast ja sicherlich als Coach auch gewisse Ansprüche an dich selbst. Was macht denn für dich einen guten Coach aus?
Viele Sachen. Also sag mal, es ist einfach zwischenmenschlich, weil du kannst noch so ein guter Trainer sein, fachlich und technisch perfekt sein und das auch gut beibringen. Aber wenn dein Schüler dir nicht zuhört und sag mal keine gute Meinung von dir hat, dann wirst du es ihm auch nicht ranbringen. Also das ist halt einfach so. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Sachen. Also sag mal jetzt mal, was ich als Kadertrainer zum Beispiel viel finde, ist, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und es hat auch was mit guten Trainer quasi zu tun, dass man quasi auch die ganze Organisation und sagen wir mal, das ist ja auch immer ein Team, verbandsmäßig oder auch andere Trainer, die mir dabei helfen und mich unterstützen, da die Zusammenarbeit, dass man die pflegt und da auch gut miteinander harmoniert und das. Weil das gibt es dann oft, dass irgendwie da, sei es Kommunikation oder sich einfach ja, über Sachen gestritten wird oder was auch immer, ich meine, die meisten machen das Ehrenamt oder halt zu einem geringen Lohn ehrenamtlich und zum Spaß und zum Liebe am Sport. Deswegen muss man das auch immer verstehen und da auf jeden Fall gut zusammenarbeiten und das zu machen.
Mit Blick auf die Weltrangliste hast du ja schon mal ganz nah an den Top 100 gekratzt. Was glaubst du, wie weit kannst du noch für dich nach vorne gehen?
Ja, ich habe gekratzt, habe sie tangiert. Ich war auf der 100. Ja. Kurze Zeit, ja. Es ist einerseits 100, das war echt auch gut, also ich muss sagen 100. Einerseits habe ich auch öfters in anderen Spielen, in Ligaspielen mal bessere Leute geschlagen und sage so, ah, jetzt habe ich performt, das hätte ich bei der PSA mal machen sollen, dann wäre ich jetzt ein bisschen, dann hätte es vielleicht für die 99 gereicht. Aber ich habe trotzdem auch gute Spiele gehabt und war da gut dabei. Und jetzt bin ich ein bisschen, wie es halt so in der Weltrangliste passiert, mal steigt man, mal fällt man. Hat jetzt auch manchmal gar nichts damit zu tun, ob man jetzt schlecht oder gut gespielt hat, sondern einfach vielleicht auch Auslosung, Turniere, welche Turniere spielt man, vieles auch damit zu tun einfach. Und dann kann es mal schnell 30, 40 Plätze zu meiner Range ausmachen.
Und was hättest du dir abseits von der Weltrangliste noch so als Ziele für deine restliche Karriere?
Squash-mäßig oder privat?
Erstmal squash-mäßig.
Klar, also Einzelmeister in Deutschland zu werden, ist Ziel. Aber wie wir schon gesagt haben, ist
da muss der Einzel erst in Rente gehen.
Ja, ich muss es aussitzen. Nein.
Nee. Und es dürfen auch keine neuen Jugendlichen nachkommen.
Ja, ich darf nicht so gut coachen, ne?
Ja.
Ich darf nicht so die.
Du schneidest dir ins eigene Fleisch.
Nee, das wird mich wahrscheinlich fast genauso stolz machen oder genauso stolz machen, wenn ein Schützling von mir ein deutscher Meister werden würde.
Okay, und wie geht's dann privat weiter? Gehst du als Chemiker dann direkt ins Labor?
Na, das ist jetzt gerade irgendwie so, als ich hier in die Uni gekommen bin, da habe ich, oder halt hier HDM-Uni, da muss ich immer dran denken, dass es auch eine coole Zeit war, aber das ist für mich, ehrlich gesagt, ist schon sehr fern jetzt gerade irgendwie die Zeit, weil ich so im Squash drin bin und jetzt auch noch nicht an irgendwie umstrukturieren oder aufhören denke. Deswegen, wenn es passiert, wird es auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis ich Chemiker wieder werden würde.
Aber das heißt, für dich als Chemiker gibt es dann die Strukturformel zum Sieg, oder?
Uiuiui, was für ein Wortspiel.
Da gibt es für dich als Abschluss nochmal die herausforderndste Frage hier im Podcast, die dich auch wieder der Chemie ein bisschen näher bringt. Nenne uns drei chemische Elemente, die mit dem Buchstaben B beginnen.
Oh, ja. Ey, Jungs, ey. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es mir überlegt, ob ich herkomme. Mit B, okay, fangen wir mal vorne an. Beryllium, Bor, Bismut.
Damit wäre es gewesen.
Stimmt,
ne?
Passt, ne?
Also Bohr und Beryllium sagt mir was.
Ich hätte ja alles erzählen können, euch zwei. Ja.
Ich hatte Chemie vierstündig, also das Periodensystem ist auch noch ein bisschen hier oben drin.
Ah, gut.
Ja,
ja, nicht, dass jetzt, okay, ja, stimmt. Und dann nachher wird es ja geschnitten und dann kommt's.
Also wie gesagt, Bohr, Beryllium stimmt auf jeden Fall.
Ja. Bohr und Beryllium sagt mir auch was.
Bismut
ja.
Würde ich mal noch mit Fragezeichen, würde ich gleich mal nachgucken.
83 sogar, Ordnungszahl oder sowas.
Kennst du auch noch eine vierte?
Vierte mit B?
Ja.
Boah. Brom.
Brom.
Ja. Jetzt googelt er, oder?
Auch mal.
Oh, Ordnungszahl 83.
Ja, Bismut, ne?
Ja.
Stark.
Stark.
Ja.
BI. Uiuiui.
Also ich kann doch noch einsteigen.
Das war jetzt der perfekte Abschluss.
Ja. Naja, gut. Gut, dass ich es geschafft habe.
Ja, kann man sagen, im Endeffekt hast du jetzt doppelt mit deinem Wissen brilliert. Sowohl was jetzt die Chemie angeht, als auch was Squash angeht. Also ich würde sagen, die Passion Squash merkt man dir echt an. Also das war echt ein super tolles Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
Schön, dass die Chemie auch zwischen uns so gut gestimmt hat.
Ja, ihr seid der Wahnsinn, ey.
War eine gute Chemie. Der Witz darf ja auch nie fehlen. Also wie gesagt, es hat echt super viel Spaß gemacht mit dir. Und wir haben auch nochmal viel Neues gelernt über Squash. Und ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal auf den Squash Court gehen. Und dir natürlich für deine Ziele, für deine restlichen Ziele, sowohl persönlich als auch was das Coaching angeht und generell natürlich auch für die Sportart an sich. Alles Gute, viel Erfolg. Wir drücken da die Daumen. Und ja, 2028 auch bei Olympia. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und Valentin, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Squash in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Squash, die Bühne gehört dir.
Alle, die den Podcast hier bis zum Ende mitverfolgt haben, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es ihr noch nicht ausprobiert habt, Squash, probiert es aus, ist ganz unkompliziert in der Gegend. Eine Halle, mietet euch einen Court. Wenn ihr keine Schlägerbälle habt, könnt ihr ausleihen oder bei vielleicht kaufen. Falls ihr Fragen habt, also ich nehme mir gerne die Zeit. Wahrscheinlich ist mein Instagram-Profil auch irgendwo zu sehen. Dann schreibt mir auch eine Nachricht. Ich beantworte die, falls es Fragen gibt oder wo man es am besten oder ja, wo man es spielen kann oder wenn ihr Hilfe braucht zu irgendwas. Da bin ich immer offen. Finde es auch echt cool, Leuten immer das beizubringen oder was Auskunft zu geben, die sich dafür interessieren. Von meiner Seite, Jungs, hat mir richtig viel Spaß gemacht. War sehr angenehm hier. Ich hoffe, das alles war ganz gut verständlich und ich habe es nicht irgendwie teilweise euch gelangweilt mit irgendwelchen Sachen, die halt mir so im Kopf rumging über die Sportart. Und ja, ich finde es cool, was ihr macht, so mit den anderen Sportarten. Deswegen, als ich von euch gehört habe über Aileen, habe ich durchgestöbert und finde es cool, was es alles so gibt und bin da sehr offen und interessiert auch. Macht weiter so.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.